Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um eine wirklich neue Folge, sondern um eine deutsche Zusammenfassung eines englischen Beer Talks. Das habe ich deswegen gemacht, weil mich viele Leute darauf angesprochen haben, dass sie Probleme haben, die englischen Folgen wirklich komplett zu verstehen, auch mit Hilfe des Transkriptes nicht. Und deswegen habe ich mich der KI bedient und über Google Notebook LM eine Zusammenfassung auf Deutsch gemacht. Natürlich kann ich keine Garantie für die Inhalte übernehmen. Ich kann auch nicht alles komplett nachverfolgen und kontrollieren. Aber ich denke mal, 90% oder 95% sollten hier korrekt wiedergegeben werden. Wenn es dazu Fragen gibt oder Anregungen oder sonstiges, was ihr loswerden wollt, dann gebt mir einfach Bescheid. So, jetzt aber viel Spaß mit unserer transkribierten bzw. ins Deutsche gebrachten englischen Beer-Talk-Folge.
Stell dir mal vor, du könntest in den Kopf von einem der, ja, legendärsten Bierbrauer der Welt blicken. Jemand, der nicht nur ein Bier, sondern ein ganzes Genre definiert hat. Heute haben wir genau das für dich vor. Wir haben eine ganze Sammlung von Interviews, Vorträgen und Gesprächen mit Vinnie Zielroseau ausgewertet, dem Gründer der Russian River Brewing Company.
Und unsere Mission ist es, die Philosophie hinter seinen weltberühmten Bieren wie zum Beispiel Pliny the Elder zu entschlüsseln. Wir wollen halt wirklich rausfinden, was ein West Coast IPA in seinen Augen ausmacht. Und du wirst sehen, es geht um so viel mehr als nur darum, Unmengen Hopfen in den Kessel zu werfen.
Genau darum geht's. Wir tauchen da jetzt mal richtig tief ein in seine Denkweise. Von dieser ja fast schon fanatischen Besessenheit von Frische bis hin zu wirklich erstaunlichen wissenschaftlichen Details. Okay, aber Frische, das klingt ja erstmal wie so ein Marketing-Schlagwort.
Jeder Brauer will doch frisches Bier verkaufen. Was macht Zielroseau da so radikal anders, dass es quasi seine Kernphilosophie wird?
Das ist der entscheidende Punkt. Für ihn ist das kein Schlagwort, sondern eine logistische Operation. Er spricht in den Quellen von einer lückenlosen Kühlkette als absolutes, unumstößliches Gesetz.
Okay.
Vom Moment, in dem das Bier die Brauerei verlässt, bis es in deiner Hand ist, darf diese Kette nicht unterbrochen werden.
Keine Ausnahme.
Keine. Er sagt, ein IPA, das warm gelagert wird, verliert seinen Hopfenaroma exponentiell schneller. Ein paar Stunden in einem warmen Lagerhaus können quasi Wochen der Alterung im Kühlschrank entsprechen.
Ah, verstehe. Das ist also der Grund, warum man seine Biere oft nur so schwer bekommt. Er schränkt die Verfügbarkeit bewusst, um die Qualität zu kontrollieren. Exakt. Er liefert bewusst in kleinen Chargen, um zu verhindern, dass die Flaschen wochenlang im Lager stehen. Aber jetzt kommt der wirklich extreme Teil.
Ja.
Seine Mitarbeiter und er selbst kaufen aktiv veraltetes Bier direkt aus den Regalen zurück.
Moment mal. Wie bitte?
Stell dir das mal vor. Der Gründer einer der berühmtesten Brauereien der Welt geht in einen normalen Laden und kauft sein eigenes altes Bier zurück.
Aber nicht um es zu trinken, sondern?
Sondern um es zu vernichten.
Er kauft sein eigenes Produkt, das er ja schon verkauft hat, nochmal, nur um es wegzuschütten. Das klingt aus geschäftlicher Sicht doch, also erstmal völlig verrückt, oder? Das kostet ihn ja doppelt Geld.
Er sieht das halt anders. In den Interviews erklärt er, dass die Kosten für den Rufschaden durch ein einziges schlechtes Bier, das jemand trinkt, unendlich höher wären.
Okay, das ist ein Argument.
Viel höher als die paar Dollar für die zurückgekauften Flaschen. Er sieht es nicht als Verlust, sondern als die wichtigste Investition in seine Marke. Das ist Teil ihrer DNA.
Und daraus leitet er auch einen ganz direkten Tipp für dich als Konsument ab.
Genau. Den finde ich super praktisch. Er sagt ganz klar, kaufe niemals ein IPA, das nicht im Kühlregal steht. Punkt. Und schau immer auf das Abfülldatum. Und wenn keins draufsteht...
Finger weg. Er vergleicht es ja mit Milch. Du würdest ja auch keine Milch kaufen, die warm im Gang steht und deren Haltbarkeitsdatum unklar ist. Warum solltest du bei einem so empfindlichen Produkt wie einem hopfenbetonten Bier weniger anspruchsvoll sein?
Stimmt. Damit ist die Grundlage seiner Philosophie gelegt. Aber lass uns jetzt mal über das Bier sprechen, das diese Philosophie weltberühmt gemacht hat. Pliny the Elder.
Ah ja.
Das Bier, das oft als das Double IPA der Welt bezeichnet wird. Ja, eine absolute Ikone. Was mich beim Lesen der Quellen am meisten fasziniert hat, ist diese fast schon schicksalhafte Verbindung zwischen dem Bier und einer einzigen Hopfensorte, Simcoe. Ja.
Das ist ja wie eine symbiotische Beziehung.
Das ist es absolut. Als Chilozo im Jahr 2000 Pliny the Elder zum ersten Mal braute, war Simcoe ein namenloser experimenteller Hopfen.
Keiner kannte den.
Niemand. Der hatte den Codenamen YCR-014. Kaum jemand wollte ihn anbauen. Er hatte dieses einzigartige Profil aus so Kieferharz und Zitrusfrüchten, das damals völlig neu war. Und Chilozo hat auf diesen Außerseiter gewettet.
Und die Wette hat sich mehr als ausgezahlt, ne? Das Bier hat den Hopfen berühmt gemacht und der Hopfen hat das Bier definiert. Eine perfekte Symbiose.
Mehr noch. Chilozo erzählt, wie der Erfolg von Pliny the Elder den Anbau von Simcoe praktisch gerettet hat.
Wirklich?
Ja, es gab anfangs nur 9 Hektar Anbaufläche. Zwischenzeitlich musste der Züchter Yakima Chief sogar 50.000 Pfund des Hopfens wegwerfen, weil es einfach keine Nachfrage gab.
Wahnsinn.
Der Erfolg von Pliny hat das über Nacht geändert und, wie er sagt, einige Hopfenfarms in Familienbesitz vor dem Ruin bewahrt.
Eine tolle Geschichte. Aber kommen wir mal zum Geschmack. Dieses Profil von Kiefer und Grapefruit ist das eine. Aber was Pliny so besonders macht, ist seine Trinkbarkeit.
Mhm.
Wie schafft man es, ein 8% starkes Bier so unglaublich trocken und ja, leichtfüßig zu machen? Die meisten Biere in dieser Stärke sind doch eher süß und schwer.
Der Trick, den er in den Interviews erklärt, ist die Zugabe von Zucker.
Von Zucker?
Ja, meistens Dextrose während der Gärung. Das klingt erstmal kontraintuitiv, als würde man das Bier süßer machen.
Genau, das dachte ich auch. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Hefe frisst diesen einfachen Zucker vollständig auf und wandelt ihn in Alkohol und CO2 um. Das Ergebnis? Es bleiben keine Restsüße und kein schwerer Malzkörper zurück.
Ah, okay.
So erhält man einen höheren Alkoholgehalt, aber einen extrem trockenen, fast schon knackigen Abgang, den er selbst mit dem eines Pilsners vergleicht.
Dann treibt er das ganze Jahr mit seinem noch stärkeren Bier, dem Pliny the Younger, auf die Spitze. Das hat über 10% Alkohol. Wie sorgt er dafür, dass das nicht wie reiner Alkohol schmeckt?
Dafür greift er auf eine sehr traditionelle Technik zurück. Offene Gärbottich.
Okay, das kennt man ja eher aus Belgien oder von alten deutschen Brauereien. Genau. Und der Grund dafür ist wissenschaftlich fundiert. Bei einer so starken Gärung entstehen vermehrt sogenannte Fuselalkohole. Das sind höhere Alkohole, die oft für einen kratzigen, lösungsmittelartigen Geschmack sorgen können.
Ah, dieses brennende Gefühl im Hals, das man manchmal bei sehr starken, aber unsauber gemachten Bieren hat.
Genau das. In den offenen Gärbottichen können diese flüchtigen Fuselalkohole einfach entweichen und verdampfen. Die Geometrie dieser Bottiche, die laut Zelur so breit wie hoch sind, ist dafür ideal.
Und das Ergebnis ist dann?
Ein erstaunlich sauberes, klares Bier, bei dem man die über 10% Alkohol kaum wahrnimmt. Eine meisterhafte Kontrolle des Gärprozesses.
Okay, jetzt kommen wir zu dem Teil in den Quellen, der mich wirklich umgehauen hat. Die Idee, dass mehr Hopfen ein Bier weniger bitter machen kann.
Mhm.
Mein Gehirn sagt mir, das ist unmöglich. Hopfen ist doch die Zutat für Bitterkeit. Bitte erklär mir das, als wäre ich 5.
Gerne, denn es ist wirklich ein faszinierendes Paradoxon. Also, wir müssen 2 Arten von Hopfenbitterkeit unterscheiden. Die traditionelle messbare Bitterkeit, die IBU-Skala, kommt von Alphasäuren im Hopfen.
Die beim Kochen umgewandelt werden.
Genau, die werden isomerisiert. Das ist der klassische Weg. Kochen extrahiert die Bitterkeit.
Soweit so klar.
Aber beim modernen Dry-Hopping, dem Hopfenstopfen, gibt man ja riesige Mengen Hopfen erst in der Kaltphase nach der Gärung hinzu. Und hier passiert etwas Verrücktes.
Und zwar?
Das vegetative Material des Hopfens, also die grünen Blätter und Stängel, wirkt quasi wie ein Schwamm. Und es kann die bereits im Bier gelösten, bitteren, isomerisierten Alphasäuren wieder absorbieren.
Warte, das heißt, der Hopfen klaut seinem eigenen Bier die Bitterkeit, die er ihm vorher beim Kochen gegeben hat.
Exakt. Es ist ein Geben und Nehmen. Gleichzeitig gibt der Hopfen im Kaltbereich eine andere Art von Bitterkeit ab durch sogenannte Humulinone. Das sind oxidierte Alphasäuren.
Okay. Der Clou ist aber, diese Humulinone haben nur etwa 66% der Bitterkraft der ursprünglichen Alphasäuren. Das Ergebnis, man fügt Tonnen von Hopfenaroma hinzu, aber die wahrgenommene Bitterkeit kann tatsächlich sinken. Das würde ja bedeuten, dass die IBU-Zahl auf der Flasche eines modernen, doppelt gestopften IPAs eigentlich fast schon bedeutungslos ist.
Bedeutungslos nicht, aber sie erzählt eine sehr unvollständige Geschichte. Sie misst eine Art von Bitterkeit, aber das, was du schmeckst, ist eine komplexe Mischung aus verschiedenen Bitterstoffen. Okay, das ist schon eine krasse Erkenntnis. Aber es gibt noch ein Problem, das durch diese massiven Hopfengaben entsteht. Du beschreibst es in den Quellen als die Plage der modernen Brauer. Hop-Creep.
Der Name allein klingt ja schon wie aus einem Horrorfilm für Braumeister.
Unheimlich trifft es ganz gut, denn es ist quasi eine Gärung, die von den Toten aufersteht. Stell dir vor, das Bier ist eigentlich fertig vergoren, stabil und bereit zur Abfüllung.
Ja?
Dann gibst du den Hopfen zum Stopfen hinzu und plötzlich fängt es im Tank von selbst wieder an zu gären.
Wie kann das sein? Die Hefe hat doch schon allen Zucker gefressen. Das dachte man lange. Aber die Forschung, auf die sich Zilruzzo bezieht, zeigt, im Hopfen selbst stecken Enzyme. Okay.
Und diese Enzyme können komplexe, langkettige Zucker, die die Hefe normalerweise ignoriert, in einfachen, vergärbaren Zucker aufspalten. Die restliche Hefe im Bier denkt sich dann, oh, ein neuer Snack, wird wieder aktiv und startet eine zweite Gärung.
Und die Konsequenzen sind wahrscheinlich katastrophal.
Absolut. Das erzeugt nicht nur neuen Alkohol, sondern vor allem auch CO2. Und das kann zu sogenannten Can-Bombs führen.
Also Dosen, die explodieren.
Dosen, die im Regal des Supermarkts oder im Kühlschrank des Kunden explodieren. Ein Sicherheitsrisiko und ein logistischer Albtraum. Außerdem kann dabei der unerwünschte Off-Flavor Diacetyl entstehen, der nach Butter oder ranzigen Popcorn schmeckt.
Ein Albtraum. Wie schläft ein Perfektionist wie Zilruzzo da nachts überhaupt noch? Wie kontrolliert er diesen Geist in der Maschine?
Mit akribischer Wissenschaft. Eine Methode ist, den pH-Wert des Bieres vor dem Hopfenstopfen mit Phosphorsäure gezielt zu senken.
Warum das?
Ein niedrigerer pH-Wert hemmt die Enzymaktivität und hilft, die Diacetylproduktion in Schach zu halten. Und das Wichtigste, Geduld und Messungen. Sie messen penibel die Dichte des Bieres. Erst wenn die Dichte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen absolut stabil bleibt, wissen sie, der Hop-Creep ist vorbei. Das alles zeigt, wie sehr sich das Brauen verändert hat. Man könnte ja meinen, ein klassisches Rezept wie Pliny the Elder ist in Stein gemeißelt. Aber Zilruzzo sagt, er wäre schockiert, wenn man das Rezept von heute mit dem von vor 20 Jahren vergleichen würde.
Absolut.
Er sieht seine Rezepte eher als lebende Konzepte.
Und die vielleicht größte Änderung?
War die komplette Entfernung von Kristallmalz aus seinen IPAs.
Okay.
Das war früher ein absolutes Markenzeichen des West Coast Steels. Es sorgte für diese leicht rötliche Farbe und deutliche Karamellnoten. Denk an das klassische Sierra Nevada Pale Ale.
Moment mal, er entfernt also die Malzsorte, die jahrelang als das Merkmal eines West Coast IPA galt? Hat er damit nicht quasi die Seele des Stils verkauft?
Eine berechtigte Frage. Aber aus Zilruzzos Sicht war es eine notwendige Evolution. Er argumentiert, dass die wahre Seele des West Coast IPA nicht die Karamellnote ist, sondern die strahlende, klare Präsentation des Hopfens.
Mhm.
Und er hat über die Jahre herausgefunden, dass die chemischen Verbindungen im Kristallmalz die Oxidation beschleunigen und das empfindliche Hopfenaroma schneller abbauen.
Er opfert also eine traditionelle Komponente, um die wichtigste Komponente, den Hopfen, noch mehr in den Vordergrund zu stellen?
Genau. Indem er das Kristallmalz weglässt, schafft er, wie er es nennt, eine reine Leinwand, auf der die Hopfenaromen noch brillanter zur Geltung kommen.
Es geht also weniger darum, den Stil zu verändern, als ihn auf seine Kernessenz zu reduzieren.
Exakt. Und diese Philosophie der ständigen Optimierung zeigt sich auch im Kleinen. Er erzählt zum Beispiel, dass er heute in ein etabliertes Bier wie Blind Pig eine winzige Menge neuerer Hopfensorten wie Talus oder Citra gibt.
Aber nur eine winzige Menge.
Ja, wir reden hier von unter 5% der gesamten Hopfenmenge. Nur um das klarzustellen, er will damit nicht, dass das Bier plötzlich wie ein Citra-Bier schmeckt, oder? Überhaupt nicht. Er beschreibt den Zweck dieser Mikrodosierung als Anheben der Aromen der klassischen Sorten. Es ist wie bei einem Koch, der eine Prise eines überraschenden Gewürzes hinzufügt.
Ah, okay.
Nicht damit das Gericht danach schmeckt, sondern um den Hauptgeschmack noch komplexer und ausdrucksstärker zu machen. Es ist eine Kunstform.
Fassen wir also zusammen. Die Magie von Russian River liegt also in einer, ja, fast schon manischen Besessenheit von Frische, dem Mut, selbst die heiligsten Rezepte ständig zu verbessern und einem tiefen wissenschaftlichen Verständnis, das weit über einfach mehr Hopfen hinausgeht.
Und dieses ständige Infragestellen führt ihn an einen sehr spannenden Punkt. In den Gesprächen erwähnt Silozzo, dass er mittlerweile damit experimentiert, seine IPAs mit Lagerhefe statt der traditionellen Ale-Hefe zu vergären.
Mit Lagerhefe? Ein IPA? Ja. Sein Ziel? Ein noch sauberes, klareres Geschmacksprofil zu erzielen, bei dem der Hopfen noch mehr im Vordergrund steht und keinerlei fruchtige Nebenprodukte der Hefe ihn überdecken. Und das lässt dich als Hörer mit einem wirklich faszinierenden Gedanken zurück, oder?
Absolut.
In einer der innovativsten Pioniere des Stils beginnt, die fundamentalen Grenzen zwischen den Bierwelten Ale und Lager zu verwischen. Was bedeutet Bierstil dann überhaupt noch?
Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.